Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend.
This is a fair, a balanced agreement. It is testament to our commitment to finding solutions. It provides certainty where Brexit creates uncertainty. The deal is not about us. The deal is about people and peace.
Das ist ein faires, ausgewogenes Abkommen. Es schafft Gewissheit und es geht hierbei nicht um uns, sondern um Menschen und Frieden. So kommentierte Jean-Claude Juncker, der Präsident der EU-Kommission, heute den Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen. Auf den letzten Metern könnte der geregelte Austritt Großbritanniens aus der EU Ende Oktober doch noch klappen. Der EU-Gipfel hat die Vereinbarung abgesegnet, die vor allem eine Zollgrenze in der Irischen See vorsieht. Ob dies in London aber eine Mehrheit findet, das steht auf einem anderen Blatt. Wir sortieren das Ganze gleich ausführlich. Wir müssen aber auch nach Ankara schauen. Dort haben die USA mit der Türkei eine Waffenruhe für 5 Tage im Norden Syriens vereinbart. In der Zeit sollen kurdische Kämpfer das Gebiet verlassen. Doch noch ist nicht absehbar, ob das wirklich Stabilität für die Region bringt. Auch daraus schauen wir gleich genauer. Und der Bundestag lehnt einen neuen Vorstoß für ein Tempolimit auf Autobahnen ab und diskutiert emotional über Antisemitismus. Mehr dazu später in der Sendung. Damit gehen wir aber zunächst nach Brüssel. Es gab in den vergangenen Jahren wohl selten einen EU-Gipfel, an dem schon so früh am Tag das wichtigste Thema abgehandelt gewesen ist. Heute Mittag wurde die Einigung beim Brexit bekannt gegeben. Die Staats- und Regierungschefs in Brüssel mussten dann nur noch ihr Okay geben. Und das haben sie auch getan. Doch ohnehin steht die größte Hürde auf dem Weg zu einem geregelten Austritt Großbritanniens am 31. Oktober ja noch bevor. Paul Vorreiter, für uns jetzt live in Brüssel. Ist das zumindest dort für Sie und für die Staats- und Regierungschefs jetzt ein bequemer Abend?
Also der Abend ist insofern bequem, als dass tatsächlich der Wunsch von EU-Ratspräsident Donald Tusk in Erfüllung gegangen ist, dass auf dem Gipfel selbst nicht mehr über das Austrittsabkommen verhandelt wurde. Heute Mittag gab es ja eben diese Einigung und am Abend, da saß man gerade mal so knapp 2 Stunden zusammen. Um 18 Uhr gab es bereits die Nachricht, dass die EU-27 für dieses neue Austrittsabkommen sind. Also hier großes Vertrauen weiterhin in den Chefverhandler Michel Barnier. Und was das angeht, kann man tatsächlich sagen, dass es hier heute keine Krisensitzung gibt, also vielleicht ein tatsächlich bequemer Abend.
Dann blicken wir mal zurück auf die Ereignisse, die Entwicklungen des Tages. Wie kam es zu dieser Einigung heute Mittag und was sind die wichtigsten Punkte drin?
Also im Wesentlichen kam es zu der Einigung, weil Boris Johnson das akzeptiert hat, was für Theresa May zuvor undenkbar war, nämlich dass gewissermaßen die Briten das Geschäft der EU erledigen müssen. Sie müssen Waren, die über Nordirland in die EU kommen, auf EU-Zoll- und Binnenmarktregeln hin prüfen, also dann EU-Zölle erheben und sehen, ob bestimmte Produktstandards eingehalten werden. Und die Briten müssen es sich gefallen lassen, dass gegebenenfalls EU-Beamte oder der Europäische Gerichtshof am Ende prüft, ob die Briten das auch alles so richtig machen mit den EU-Zollregeln. Das hatte Kanzlerin Merkel am Abend dann nochmal hervorgehoben. Was allerdings auf der anderen Seite die Briten verbuchen können. Sie können sagen, Nordirland wird vom Zollgebiet her zu Großbritannien gehören. Das heißt, Handelsabkommen, die das Vereinigte Königreich abschließt, davon profitiert dann auch Nordirland, aber eben für den Preis, dass Nordirland in einer Zollpartnerschaft mit der EU ist und damit keine Kontrollen an der nordirisch-irischen Grenze notwendig werden. Was ja allerdings auch das Hauptanliegen war von beiden Seiten, muss man dazu sagen, EU und auch der britischen Seite, dass man eben dieses Karfreitagsabkommen am Leben erhält.
Und ist das nun ein richtiger Kompromiss, bei dem sich beide aufeinander zubewegt haben, oder hat einer doch etwas stärker nachgegeben?
Also für meinen Geschmack ja. Ich würde fast sagen, die Briten sind ein bisschen mehr auf die EU-Seite zugegangen, aber auch die EU-Seite hat nachgegeben, Federn gelassen. Sie musste sich vom Backstop verabschieden, also dieser Rückfalloption, die auf unbestimmte Zeit eine harte Grenze vermeiden würde zwischen Nordirland und Irland, falls sich die EU mit dem Vereinigten Königreich nicht in der Übergangsphase auf ein Freihandelsabkommen hätte einigen können. Das ist vom Tisch. Und allerdings die nordirische Vertretung, die kann jetzt alle 4 Jahre sagen, ob denn der Landesteil überhaupt noch bereit ist, diese Vereinbarungen mit der EU einzuhalten. Und wenn es dann Nein heißt, dann muss die EU innerhalb von 2 Jahren schauen, wie sie ihren Binnenmarkt schützen kann. Also das ist die Kröte, wenn man so möchte, die die EU schlucken musste.
Und die nächste Kröte möglicherweise, die man schlucken muss, auf jeden Fall die Hürde, die man nehmen muss jetzt am Samstag, ist die Sondersitzung im britischen Parlament, die Abstimmung über diese Vereinbarung. Wie zuversichtlich blickt man in Brüssel darauf jetzt?
Also ich denke mal, jedem der EU-27 Staats- und Regierungschefs ist klar, dass diese Zustimmung am Samstag in London wackelt. Aber wenn man sich jetzt hier nur die Statements ansieht, merkt man schon, dass man hier eher auf Sieg setzt. Donald Tusk, Ratspräsident, sagte, man müsse nach wie vor flexibel bleiben, wie schon zuvor. Er wolle kein schwarzes Szenario malen. Von der Kanzlerin haben wir Folgendes gehört.
Wir haben keinerlei Aussage zu der Frage gemacht, was wir tun, wenn so oder so rum eine Entscheidung des britischen Parlaments fällt, sondern wir haben gesagt, wir finden das ein gutes Abkommen aus unserer Perspektive.
Also die Kanzlerin fährt hier auch wie gewohnt auf Sicht. Und das schönste Bild, das mich hier zum Schmunzeln gebracht hatte, war von Mark Rutte heute, dem niederländischen Premier. Der sagte nämlich, wenn man sich gerade frisch verliebt hat, denkt man ja auch nicht schon ans Ende.
Und Stichwort Ende, der Gipfel ist noch nicht zu Ende. Vielleicht schauen wir noch mal kurz drauf, welche anderen Themen, die ja überlagert worden sind vom Brexit, noch auf der Agenda stehen.
Also heute Abend geht es noch um den Stand dazu, wie man sich verhält zu dem möglichen Start der Beitrittsverhandlungen, EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien. Da ist ja das Problem, dass Frankreich zu Beginn der Woche sein Veto eingelegt hat. Naja, und da geht es jetzt so ein bisschen um die Frage, wie man da einen Kompromiss finden kann. Deutschland wäre es natürlich am liebsten, dass man diese Beitrittsverhandlungen beginnt. Aber es gibt auch andere Vorbehalte. Niederlande und Dänemark, die sind zum Beispiel der Meinung, dass es nur bei Albanien noch nicht so weit ist. Und es wird grundsätzlich darüber gesprochen, ob man diesen Beitrittsprozess nicht grundsätzlich reformieren müsste, aber ob das parallel dazu passiert, wenn man schon den Nordmazedoniern und den Albaniern das Ja gegeben hat oder erst danach, das ist jetzt hier noch, das muss noch geklärt werden. Es gibt noch keine Erklärung dazu. Es ist möglich, dass man sich da auf einen Formelkompromiss einigt, wo auch die Franzosen und auch die andere Seite gesichtswahrend rauskommt. Allerdings darauf warten wir heute noch.
Live aus Brüssel für uns Paul Vorreiter. Vielen Dank dafür. Wir haben es angesprochen, die Brexit-Einigung heute und die Absegnung durch die Staats- und Regierungschefs, das waren nur zwei Hürden. Die größte wartet am Samstag. Dann wird das House of Commons über diese Übereinkunft abstimmen. Und angesichts der Reaktion in Großbritannien bislang scheint schon jetzt klar, dass das eine knappe Sache werden könnte. Aus London, Christine Heuer.
Aufgeräumter könnte der britische Premier kaum auftreten. Gut gelaunt verkündet er in Brüssel: Wir haben es geschafft. Ein großartiger Deal sei gefunden.
We in the UK can come out of the EU as one united kingdom.
Wir können als Vereinigtes Königreich aus der EU austreten. Wir können gemeinsam unsere Zukunft bestimmen. Wir können die Kontrolle zurückgewinnen über unser Geld, unsere Grenzen, unsere Gesetze. Und wir können rund um die Welt Freihandelsverträge abschließen. Klingt gut, aber hat der Premier dafür zu Hause in Großbritannien auch eine Mehrheit? Na klar, er sei sehr zuversichtlich, verkündet Johnson siegessicher.
I'm very confident that when my colleagues in Parliament study this agreement, that they will want to vote for it on Saturday and then in succeeding days.
Samstag, das ist der Super Saturday, der den Briten jetzt bevorsteht. In einer Sondersitzung am Wochenende, der ersten seit dem Falklandkrieg, lässt Boris Johnson das Parlament über sein Abkommen abstimmen. Die Alternative, die er anbietet, gar kein Abkommen, der No-Deal-Brexit. Aber bekommt der Premier wirklich eine Mehrheit? Es könnte sehr knapp werden. Die Opposition findet den Deal zu hart, die Rechte im Land findet ihn zu weich. Nigel Farage von der Brexit-Partei.
Well, it's just not Brexit. It is a new EU treaty.
Das ist einfach kein Brexit. Es ist ein neuer EU-Vertrag. Er zwingt uns zu Zugeständnissen in allen möglichen Politikfeldern. Eine Liste so lang wie Ihr Arm. Ich finde, das muss abgelehnt werden. Farages Partei sitzt nicht im Unterhaus, aber viele dort sehen es wie er. Die DUP will ablehnen und wenn die irischen Nationalisten ihre Meinung nicht ändern, dann kann es gefährlich werden für Johnson. Denn unter den Hardline-Brexiteers bei den Tories wollen einige genauso abstimmen wie sie. Was tun? Der Premier wird wohl nichts unversucht lassen, die DUP doch noch an Bord zu holen, mit Geldgeschenken vielleicht oder politischen Versprechen. An der Tory-Front versuchen Johnsons erzkonservative Freunde, ihm zu helfen, allen voran Jacob Rees-Mogg. Es sind aber nicht nur die Hardliner in seiner Partei, die dem eigenen Vorsitzenden einen Korb geben könnten. Es sind auch die Rebellen, die Johnson aus der Fraktion geschmissen hat. Viele von ihnen würden gern wieder aufgenommen werden. Wenn der Premier das tut, gewinnt er vielleicht wichtige Stimmen dazu. Entscheidend wird aber am Ende sein, wie Labour abstimmt. Parteichef Jeremy Corbyn macht eine klare Ansage.
As it stands, we cannot support this deal and will oppose it in Parliament on Saturday.
So wie es aussieht, kann Labour am Samstag nicht zustimmen, behauptet der Vorsitzende. Aber nicht jeder in seiner Partei sieht das so. Labour ist gespalten über den Brexit, der Chef ist umstritten. Es gibt denkbare Überläufer, Abgeordnete aus entschiedenen Brexit-Wahlkreisen, die vielleicht bereit sein werden, mit Corbyn in den Clinch zu gehen. Bis zur Abstimmung am Samstag wird nun gezählt, ob und wie Boris Johnson eine Mehrheit schaffen kann. Es wird viele Verhandlungen in Hinterzimmern geben und es wird an einem zweiten Referendum gezimmert. Die Chancen dafür sind gestiegen, auch weil der Labour-Chef sich zuletzt hinter die Forderung gestellt hat, die Bürger noch einmal abstimmen zu lassen. Ihre Wahl könnte dann sein, Johnsons Deal oder der Deal, den das Land seit langem hat, die Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Union.
Christine Heuer berichtete aus London. Dorthin werden sich am Samstag dann alle Augen richten. Und über die Erfolgsaussichten von Boris Johnson und die heutige Einigung insgesamt haben wir vor der Sendung mit Guntram Wolf gesprochen. Er leitet das Bruegel-Institut in Brüssel. Das ist eine Denkfabrik für Wirtschaftsforschung.
Ja, guten Abend.
Haben Brüssel und London geliefert?
Ja, also ich würde sagen, jetzt auf jeden Fall mal schon. Beide haben sich auf einen Deal geeinigt. Dieser Deal verhindert jetzt vor allem einen No-Deal-Brexit, also einen Brexit ohne Abkommen, der ja wirklich sehr, sehr schlimm gewesen wäre für die britische Wirtschaft, für die irische Wirtschaft, aber natürlich auch für die europäische und auch die deutsche Wirtschaft. Insofern ist das jetzt erstmal eine gute Nachricht. Aber noch ist nicht alles in trockenen Tüchern. Es muss politisch noch abgesegnet werden im britischen Parlament und natürlich auch im Europaparlament.
Darüber können wir gleich nochmal sprechen. Aber ist das jetzt für diesen Moment das Beste, was möglich war?
Ja, also der Deal ist eigentlich ein Deal, den man schon eigentlich seit einiger Zeit so sehen konnte. Er belässt Nordirland letztendlich in der europäischen Freihandelszone. Nordirland wird, was Regulierung angeht, weiterhin der EU folgen und schafft somit eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens. Das war immer ein No-Go für die britische Regierung. Die haben das nie bis jetzt akzeptiert. Boris Johnson hat da also tatsächlich nachgegeben. Auch er selber hat das immer abgestritten, dass er da Konzessionen machen würde. Und an dem Punkt hat er Konzessionen gemacht. Insofern da ein großer Durchbruch. Und auf europäischer Seite gibt es aber natürlich auch eine Konzession. Und die Konzession auf europäischer Seite ist, dass die EU sich bereit erklärt hat, dieses Arrangement, diesen Deal tatsächlich abhängig zu machen von der Zustimmung des nordirischen Parlaments, die alle 4 Jahre darüber wieder entscheiden werden können. Das war vorher inakzeptabel für Brüssel. Brüssel hat immer darauf bestanden, dass der Deal sozusagen permanent sein muss, sodass das Good Friday Agreement, also der Friedensprozess in Nordirland, nicht in Gefahr kommen wird in der Zukunft.
Was würden Sie sagen, wer hat sich bei diesen Verhandlungen jetzt am meisten bewegt auf den jeweils anderen?
Also ich denke, das, was politisch wirklich am schwierigsten ist, ist für die Briten tatsächlich eine Zollgrenze zu akzeptieren innerhalb ihres Territoriums. Insofern haben da, glaube ich, wirklich die Briten den größeren Schritt gemacht. Die mussten ihn auch machen, weil sonst kein Deal zustande gekommen wäre.
Schauen wir doch mal auf die Nordirland-Frage, die ja bisher sozusagen das Kernproblem der Verhandlungen war. Der Backstop ist ja also vom Tisch. Aber das, was jetzt vereinbart wurde für Nordirland, kann das technisch alles funktionieren?
Ja, der Backstop ist vom Tisch, aber gekommen ist etwas, was praktisch ein neuer Backstop ist. Nur ist es eben ein Backstop für nur Nordirland. Das heißt, das ist das, was die EU ganz am Anfang in den Verhandlungen mit Theresa May auch vorgeschlagen hatte. Also im Prinzip behält man Nordirland im Binnenmarkt. Das heißt, es wird keine Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der Irischen Republik geben. Und das ist erstmal die ganz, ganz große positive Botschaft.
Es gibt eine Zollgrenze in der Irischen See.
Genau. Das heißt, wir werden keine Grenzkontrollen auf der Insel machen müssen. Wir werden aber natürlich gewisse Checks in der Irischen See machen müssen. Die sind aber aus technischer Sicht relativ einfach zu organisieren, weil ja jeder Lastwagen, der auf ein Schiff in Nordirland fährt, natürlich irgendwo registriert ist. Und insofern kann man da sozusagen relativ leicht automatische Kontrollen hinkriegen. Und das ist aber natürlich aus nordirischer Sicht, ist das natürlich alles sehr schwer und nicht unproblematisch. Die Nordiren haben damit natürlich das Problem, dass sie verschiedene Regulierungen mit Großbritannien haben und verschiedene Zölle haben und natürlich dadurch erstmal wirtschaftlich zumindest in gewisser Weise in Schwierigkeiten geraten. Sie werden da sicherlich die DOP, also die Partei Nordirlands, die konservative Partei Nordirlands, wird auch im House of Commons deswegen gegen diesen Deal stimmen. Insofern glaube ich schon, dass es politisch in Nordirland durchaus da auch zu Unruhen und Schwierigkeiten kommen kann. Und die britische Regierung und auch die EU werden da sicherlich sich einiges einfallen lassen müssen, damit es nicht zu schlimm wird. Und da wird es sicherlich auch Geld geben, das nach Nordirland zusätzlich fließt, um da weiterhin für guten Willen und Frieden letztendlich zu sorgen.
Im EU-Parlament befürchtet man aber auch zum Beispiel, dass diese Zollkontrollen, die in der Irischen See stattfinden sollen, dass die, für die soll ja Großbritannien zuständig sein, dass da möglicherweise gar nicht die Bereitschaft dafür da ist. Sehen Sie dieses Risiko auch?
Ja, ich sag mal so, man kann jetzt natürlich große Sorgen auch im Europaparlament haben bei dieser technischen Implementierung. Ich glaube, man muss da dann natürlich schon ein gewisses Vertrauen den Briten gegenüber geben, auf die zugehen. Ich denke, das ist insofern richtig, das zu machen, als dass Großbritannien ja schon ein sehr etablierter Rechtsstaat ist, der gerade was die Implementierung von internationalen Verträgen und EU-Recht angeht, wirklich führend ist. Ich erinnere daran, dass man in verschiedenen Studien gezeigt hat, dass Großbritannien EU-Recht wesentlich gewissenhafter umsetzt, als das zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland macht. Also insofern mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass die Briten, wenn sie mal einen rechtskräftigen Vertrag unterschreiben, dass sie bestimmte Kontrollen durchführen werden, diese dann auch durchführen werden. Und wenn sie das nicht machen, wird das ja auch sehr, sehr schnell auffallen und auffliegen und dann den Deal als solchen Gefahr bringen. Also insofern, ja, man muss darauf aufpassen, aber ich glaube nicht, dass das Risiko so wahnsinnig groß ist.
Kann es Boris Johnson schaffen, bis Samstag eine Mehrheit im Parlament für den Deal zu bekommen?
Ja, das ist die ganz große Frage. Ich glaube, insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit nicht schlecht, dass der Deal durchkommt. Er wird natürlich versuchen, einige der Labour, also der Oppositionsstimmen, zu bekommen. Er muss die bekommen, weil er keine eigene Mehrheit hat. Vielleicht kriegt er sogar ein, zwei Stimmen von der DOP am Ende, wenn die Geldzahlungen an Nordirland und die Versprechen für Geldzahlungen an Nordirland stimmen. Also insofern muss er jetzt harte Arbeit machen und tatsächlich Geld in die Hand nehmen und die 30 oder 40 Labour-Abgeordneten, die keinen No-Deal-Brexit haben wollen, wirklich überzeugen, für diesen Deal zu stimmen, weil ich glaube, müsste diesen Abgeordneten schon klar sein, dass es praktisch unmöglich ist, noch einen anderen Deal zu bekommen. Also insofern ist entweder dieser Deal oder No Deal. Das ist seine Verhandlungsstrategie und mit dieser Verhandlungsstrategie geht er jetzt in die Wahl ins britische Unterhaus am Samstag.
Wenn der Deal am Samstag scheitern sollte, kommt dann definitiv der harte Brexit?
Ja, also das ist die sehr schwere Frage. Natürlich sagt das jetzt jeder in Brüssel hier und jeder in London sagt das auch. Die Realität ist aber natürlich auch, dass die EU es sich sehr schwer tun wird, dann am Montag zu sagen, nach den gescheiterten Abstimmungen im britischen Unterhaus, nein, nein, wir geben auf keinen Fall irgendeine Verlängerung. Ich glaube schon, dass die EU den schwarzen Peter für einen No-Deal immer den Briten zuschieben wird. Und der britische Premierminister ist ja per Gesetz gezwungen, dann um eine Verlängerung zu bitten. Und ich glaube, dass er diese Verlängerung höchstwahrscheinlich auch bekommen wird. Das ist nicht eine Entscheidung von der Kommission, das ist eine Entscheidung der EU-Mitgliedsländer. Ich glaube, die EU-Mitgliedsländer wollen am Ende nicht dafür verantwortlich sein, dass es ein No-Deal-Brexit gibt. Auch wenn man jetzt sagt, keine Verlängerung, keine neue Verhandlung, wenn der Deal scheitert, werden wir wahrscheinlich doch wieder am Verhandlungstisch sitzen.
Guntram Wolf war das vom Brüsseler Bruegel-Institut heute Abend bei uns im Deutschlandfunk. Wir haben das Interview vor der Sendung mit ihm aufgezeichnet. Der Brexit könnte also bald als Thema erledigt sein, vor allem außenpolitisch bleiben, auch für die EU viele Brandherde bestehen. Das gilt auch für den Krieg in Syrien. Der hat sich durch die Offensive der Türkei ja noch einmal deutlich verschärft. Zuvor hatten die USA ihre Truppen abgezogen und am Kurs Washingtons gab es reichlich Kritik. Jetzt haben sich die USA und die Türkei aber auf eine Feuerpause in Nordsyrien geeinigt. Und trotzdem bleiben Fragen offen. Michael Lehmann.
Entschlossener Blick, feste Stimme. US-Vizepräsident Mike Pence nennt die Einigung mit der Türkei eine Waffenruhe, die für Nordsyrien 120 Stunden, also umgerechnet etwa 5 Tage lang, gelten soll. Turkish side will pause. Die türkische Seite wird die Operation Peace Spring unterbrechen und den Abzug der JPG-Truppen aus der Sicherheitszone für 120 Stunden zu ermöglichen. Wichtig war dem US-Vize auch die Botschaft, die er noch vor der eigentlichen Überraschung, als er der Waffenruhe für Nordsyrien verkündete. Das alles, so Pence, sei auch und vor allem den guten Beziehungen der USA zur Türkei zu verdanken und auch US-Präsident Trump persönlich. Trump selbst weiß, dass er für seine Entscheidung, US-Militär aus Nordsyrien abzuziehen, international heftig kritisiert wurde, weil dies den Beginn der türkischen Militäroffensive markierte. Trump wirkte am Abend via Twitter sehr erleichtert. Die Nachrichten aus Ankara seien tolle Neuigkeiten, Millionen Leben würden gerettet werden, so Trump. Eher nüchtern dagegen die Reaktion des türkischen Außenministers Çavuşoğlu am Abend in Ankara. Wir werden die Operation Peace Spring unterbrechen, um den Abzug der PKK-YPG-Truppen aus der Sicherheitszone in 120 Stunden zu ermöglichen. Wir machen nur eine Pause. Dies ist kein Waffenstillstand. Wir unterbrechen die Operation nur, um den Terroristengruppen, die die Ziele der Operation sind, den Rückzug aus der Sicherheitszone zu ermöglichen. Vor allem die USA müssen jetzt also hoffen, dass die mit ihnen bis vor kurzem verbündeten JPG-Kämpfer auch tatsächlich schnell mit dem Rückzug beginnen und diesen dann auch im Sinne der Bedingungen dieser Feuerpause umfassend durchführen. Waffen abgeben, Stellungen zerstören, das verlangt die Türkei. Nur dann gibt es aus türkischer Sicht tatsächlich eine Chance auf ein Ende der Kämpfe. Am Abend meldete sich der Kommandant der syrischen demokratischen Kräfte, SDF, in einem kurdischen Fernsehsender und sagte, die kurdischen Kämpfer würden die zwischen den USA und der Türkei ausgehandelte Feuerpause akzeptieren. Aus Sicht ihres Außenministers hat die Türkei mit dem Abkommen über eine Feuerpause jetzt auch die Zusage, dass sie eine sogenannte Sicherheitszone im Norden Syriens bekommt. Die USA haben die Bedeutung und Funktion der Sicherheitszone im Hinblick auf den Schutz der berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei anerkannt. Die türkischen Streitkräfte haben die vollständige Einigung über die Kontrolle dieser Zone erzielt. Auf Nachfragen von Journalisten bei der Pressekonferenz in Ankara musste Außenminister Çavuşoğlu auch auf die Erfolgsaussichten der vereinbarten Feuerpause eingehen. Wohl wissend, dass Präsident Erdogan eine schnelle Waffenruhe noch gestern als Möglichkeit zur Lösung des Konflikts ausgeschlossen hatte. Jetzt, das weiß auch Außenminister Çavuşoğlu, wird Erdogan möglicherweise bei seinem fest eingeplanten USA-Besuch über genau diese Waffenruhe weiterverhandeln müssen. Ich hoffe, dass die Elemente dieser gemeinsamen Erklärung in den kommenden Tagen erfolgreich umgesetzt werden, sodass unsere Bedenken ausgeräumt und unsere Erwartungen durch diese Schritte erfüllt werden. Ich hoffe, dass der Besuch unseres Präsidenten Erdogans in den USA unter diesen Bedingungen laufen wird. Damit gab der türkische Außenminister in Anwesenheit des US-Vizepräsidenten deutlich zu verstehen, dass sich die Türkei unabhängig von der vereinbarten Feuerpause jetzt schon als Kontrollmacht im Norden Syriens sieht. In einem von ihr bestimmten Korridor. Einem Korridor, den die Türkei mit syrischen Flüchtlingen besiedeln will.
Michael Lehmann berichtete. Und um gleich 23.34 Uhr machen wir weiter mit unseren Kurzberichten und bleiben beim Thema Türkei. Das Land steht nicht nur wegen der Syrien-Offensive in der Kritik, aber auch zum Beispiel wegen der Inhaftierung von Journalisten. Der Prozess gegen den früheren Weltkorrespondenten Deniz Yücel in der Türkei wurde jetzt aber wieder vertagt. Marion Sendka.
Yücel's Anwalt hatte erwartet, dass die Staatsanwaltschaft schon heute den Schlussvortrag hält. Denn alles, was dafür noch fehlte, war die Aussage Yücel's und die lag dem Gericht bereits vor. In seiner Verteidigung erhebt der Journalist unter anderem den Vorwurf, während seiner Inhaftierung in Istanbul körperlich und geistig gefoltert worden zu sein. Diese Aussage hat Yücel in Deutschland gemacht. Der Prozess in Istanbul findet ohne ihn statt. Laut Staatsanwaltschaft hat Deniz Yücel sich der Terrorpropaganda und Volksverhetzung schuldig gemacht. Dafür drohen ihm in der Türkei bis zu 18 Jahre Haft. Yücel's Anwalt hält dagegen, der türkische Staat habe keine Beweise gegen seinen Mandanten. Die Anklageschrift umfasse gerade einmal 3 Seiten. Und sie stütze sich auf deutsche Zeitungsartikel von Yücel, deren Übersetzungen voller Fehler seien. Das türkische Verfassungsgericht hat das vor 3 Monaten bestätigt. Demnach saß Yücel ohne Grund mehr als ein Jahr lang in türkischer U-Haft. Ob die Istanbuler Richter dem Tenor des Verfassungsgerichts folgen, zeigt sich frühestens beim nächsten Verhandlungstermin, am 13. Februar 2020.
Es ist vielleicht einer der letzten Prozesse dieser Art. Seit heute steht in Hamburg ein 93-jähriger früherer KZ-Wachmann vor Gericht, Elke Spanner.
Der Angeklagte wird im Rollstuhl in den Verhandlungssaal gefahren, begleitet von seiner ganzen Familie und 3 Ärzten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vor. Als Wachmann im KZ Stutthof sei Bruno D. ein Rädchen in der Mordmaschinerie gewesen. Der 93-Jährige wird erst kommende Woche zu diesen Vorwürfen aussagen. Sein Verteidiger sagte aber schon heute, dass sein Mandant die Vorwürfe nicht verstehen würde. Der Anwalt sprach von einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung. Seit Jahrzehnten sei bekannt gewesen, dass Bruno D. Wachmann im KZ Stutthof war. Er habe darauf vertraut, sich nicht strafbar gemacht zu haben. In dem Prozess sind mehr als 30 Überlebende des KZ und Angehörige von NS-Opfern Nebenkläger. Der Anwalt einer KZ-Überlebenden sagte heute, für die Familien sei der Prozess von großer Bedeutung. Dass sich der Angeklagte jetzt, am Ende seines Lebens, für seine Tätigkeit im Konzentrationslager verantworten müsse, sei eine Frage der Gerechtigkeit.
Wer Sonntagsbrötchen kaufen möchte, der kann sich damit in Zukunft Zeit lassen. Der Bundesgerichtshof hält den ganztägigen Verkauf von Backwaren an Sonntagen und Feiertagen für zulässig, unter einer Voraussetzung. Klaus Hempel.
Bäckereien, die nebenbei ein Café betreiben, dürfen auch an Sonn- und Feiertagen den ganzen Tag Backwaren verkaufen. Das hat der BGH entschieden. In solchen Fällen würden nicht die Ladenschlussgesetze gelten, sondern das liberalere Gaststättengesetz. Auch Bäckereikafés seien Gaststätten, so die Richter. Als solche dürften sie an Sonn- und Feiertagen ohne zeitliche Begrenzung Essen verkaufen. Jedenfalls dann, wenn es sich um zubereitete Speisen handelt. Umstritten war vor allem, ob Brot oder Brötchen ebenfalls zubereitete Speisen sind. Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, die einen Münchner Bäckereibetrieb verklagt hatte, meinte nein. Zubereitet seien Brote oder Brötchen erst dann, wenn sie mit Butter bestrichen bzw. mit Wurst oder Käse belegt wurden. Der BGH urteilte anders. Auch Brote und Brötchen würden zubereitet, nämlich durchs Backen. Auf dieses Urteil können sich nun alle Bäckereien in Deutschland berufen. Wenn sie nebenbei ein Café betreiben, dürfen sie an Sonn- und Feiertagen den ganzen Tag Backwaren an der Theke verkaufen, weil die strengeren Ladenschlussgesetze dann nicht greifen.
Im Fall einer seit Jahren eingesperrten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden gab es eine weitere Festnahme. Ralf Lachmann.
Der 67-jährige Vater wird der Mittäterschaft beschuldigt. Ihm werden gemeinsam mit dem schon am Montag verhafteten Österreicher Freiheitsberaubung, Misshandlung im Sinne der Gesundheitsgefährdung der Kinder und Geldwäsche vorgeworfen. Denn bei der Durchsuchung des Gehöfts im niederländischen Rönerwold hatte die Polizei auch größere Bargeldbeträge sichergestellt. Die Ermittler vermuten, dass sich die Kinder der Familie im Alter von jetzt 16 bis 25 Jahren nicht freiwillig in dem abgeschotteten Bauernhof aufhielten. Wegen der mit Brettern zugenagelten Fenster drang dort 9 Jahre lang kein Tageslicht ein. Die Staatsanwaltschaft in Groningen hatte entschieden, den Österreicher weiterhin in Haft zu behalten. Beide Männer sollen sich schon seit mindestens 15 Jahren kennen und möglicherweise der Moon-Sekte angehören.
Katalonien bereitet sich auf einen Generalstreik morgen vor und die wieder aufflammenden Unabhängigkeitsdemos beeinflussen jetzt auch die Wirtschaft. Oliver Neuroth.
Seit dem Nachmittag ist die Produktion im SEAT-Werk Martorell bei Barcelona angehalten. Wegen der Massendemonstration sind Zugangsstraßen gesperrt. Mitarbeiter kämen nicht zum Werk, ebenso wenig Materiallieferungen, heißt es von der VW-Tochter. Man könne die Sicherheit der Beschäftigten für ihren Weg ins Werk und zurück nicht garantieren. Auch morgen sollen die Bänder bei SEAT stillstehen wegen des Generalstreiks, der in Katalonien angesetzt ist. Der Verband der Hotelbesitzer in Barcelona sorgt sich um den Ruf der Stadt wegen der gewaltsamen Ausschreitungen der vergangenen Tage. Etliche Touristen hätten schon ihre Buchungen storniert. Heute haben in Barcelona rund 25.000 Studenten demonstriert. Der Verkehr auf mehreren Hauptstraßen im Zentrum war lahmgelegt. Die Unabhängigkeitsbefürworter protestieren gegen die Urteile gegen Anführer der Separatistenbewegung von Anfang der Woche. Kataloniens Regionalpräsident Torra hatte am Morgen damit gedroht, wieder ein Unabhängigkeitsreferendum zu starten. Die spanische Verfassung sieht eine solche Abstimmung nicht vor. Spaniens Innenminister Grande Marlaska reagierte auf die Drohung mit der Frage: Herr Torra, sind Sie der Präsident aller Katalanen oder sind Sie Aktivist? Nach aktuellen Umfragen ist weniger als die Hälfte der Bevölkerung von Katalonien für eine Abspaltung der Region von Spanien.
Der Bericht von Oliver Neuroth und wir kommen zum Blick an die Frankfurter Börse, heute mit Ulla Herrmann.
Großbritannien und die Europäische Union haben sich auf ein Brexit-Abkommen geeinigt. Als die Nachricht den Frankfurter Börsensaal erreichte, sprang der DAX gegen Mittag nach oben, auf über 12.800 Punkte in der Spitze. Doch am Abend bröckelten die Gewinne. Zum Schluss verlor das deutsche Börsenbarometer sogar 15 Punkte auf 12.654. Denn ob der Brexit-Deal im britischen Parlament durchgehen wird, ist fraglich. Ernüchterung deshalb bei Anlegern. Das britische Parlament muss am Samstag darüber abstimmen. Der Euro war nach der Meldung von der Brexit-Einigung zeitweise so hoch gestiegen wie seit August nicht mehr. Doch auch am Devisenmarkt hat sich die Begeisterung am Abend gelegt. Der Euro kostete mit einem Dollar 11,20 zum Schluss wieder etwas weniger. Erneut geriet im DAX die Aktie von Wirecard unter Druck. Sie büßte über 2,5% am DAX-Ende ein. Unklarheiten über die Bilanzierungspraktiken des Münchner Bezahldienstleisters hatten die Aktie schon in den vergangenen Tagen teils zweistellig nach unten gerissen. Trotz der drohenden Strafzölle in den USA legten Autotitel wie BMW, Daimler und Volkswagen bis 1% zu. Papiere der deutschen Lufthansa ragten mit ähnlich starken Kursaufschlägen heraus. Damit war es für die Fluglinie bereits der siebte Gewinntag hintereinander. Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC hatte grünes Licht für die Fusion der US-Tochter der Telekom, T-Mobile US, mit dem Rivalen Sprint gegeben. Das gefiel auch Anlegern in Frankfurt. Aktien der Telekom kletterten um fast 1%.
Der Börsenbericht von Ulla Herrmann. Die Einigung bei den Brexit-Verhandlungen heute in Brüssel, sie wurde natürlich überall in der EU aufmerksam verfolgt und fast sehnsüchtig erwartet, kann man wohl sagen. Vor allem in Deutschland betonen Wirtschaftsexperten regelmäßig, dass ein Austritt Londons aus der EU ohne Vertrag große Risiken in sich trage. Und vor diesem Hintergrund war der Wirtschaftsminister heute guter Dinge, obwohl er die Wachstumsprognose für das kommende Jahr hierzulande senken musste. Frank Capellan mit den Details.
Wenn der geordnete Brexit wirklich käme, hätte er eine Sorge weniger. Peter Altmaier setzt darauf, dass die Unsicherheit in der Wirtschaft über die Zukunft der Handelsbeziehungen zu Großbritannien nun endlich der Vergangenheit angehört. Gut für die Konjunktur wäre das, auch und gerade in Deutschland. Der Wirtschaftsminister spricht sogar von konjunkturellen Impulsen, die die Wende in Brüssel mit sich bringen könnte.
Es ist zum ersten Mal seit 3 Jahren ein Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Das ist für die wirtschaftliche Entwicklung eine wichtige und positive Botschaft.
Denn schon im März sollte der Austritt eigentlich erfolgen. Seither wuchs die Unsicherheit stetig, betont der Christdemokrat. Das hat Bremsspuren hinterlassen, so Altmaier. Unternehmen hätten sich mit Investitionen zurückgehalten, aber natürlich so auch Philipp Steinberg. Experte für Wirtschaftspolitik im Altmaier-Ministerium, liegt der aktuellen Herbstprognose der Bundesregierung kein Worst-Case-Szenario in Sachen Brexit zugrunde.
Wir haben natürlich jetzt Stimmungsindikatoren, auch die Auswirkungen auf den Handel, die jetzt schon merkbar sind, haben wir natürlich aufgenommen, fortgeschrieben. Wir müssen eine Punktprognose machen, aber eben in der Tat keinen harten Brexit.
Wirtschafts- und Bankenvertreter sind erleichtert und skeptisch zugleich. Der No-Deal-Brexit ist erst vom Tisch, wenn die Parlamente auch zugestimmt haben, betont DIHK-Präsident Erik Schweizer. Es sieht nach einer sauberen Scheidung aus, glaubt Jörg Krämer von der Commerzbank. Und Bankenpräsident Hans-Walter Peters spricht von einer lang ersehnten Nachricht aus Brüssel. Doch auch ungeachtet des Brexits schaut die Bundesregierung mit Skepsis auf die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr, wurde im Frühjahr noch ein Wachstum von 1,5% für 2020 erwartet, spricht der Wirtschaftsminister nun von nur noch 1%. Auch seine Prognose für das laufende Jahr verspricht nur noch ein mageres Wachstum von 0,5%. Von einer Konjunkturkrise allerdings will der Minister dennoch nicht sprechen. Altmaier verweist auf eine gespaltene Konjunktur in Deutschland. Im Bau- und Handwerksbereich boomt es. Wachstumsraten von 4 bis 5%, das sei Hochkonjunktur. Arbeitskräfte würden dort weiter händeringend gesucht. Auf der anderen Seite aber sei es in der Industrieproduktion zum Einbruch gekommen. Tatsächlich nämlich hat die Nachfrage nach Made in Germany deutlich nachgelassen. Bürokratieabbau und eine Unternehmenssteuerreform sollen den belasteten Branchen helfen. Von mehr Investitionen des Staates allerdings will der CDU-Politiker nichts wissen. Keine neuen Schulden. Dabei bleibt es.
Würde man die schwarze Null drangeben, wären wir nicht alle plötzlich reich, sondern die Spielräume wären sehr begrenzt und vermutlich nach der nächsten Sitzung des Koalitionsausschusses auch schon wieder ausgeschöpft.
Stattdessen bringt Altmaier heute seine Idee von Klimaanleihen erneut ins Gespräch, mit denen privates Kapital für Investitionen zum Klimaschutz generiert werden könnte. Darüber werden wir im kommenden Jahr noch einmal reden, kündigt er an und lässt durchblicken, dass er da auf eine neue SPD-Spitze hofft. Die Sozialdemokraten hatten sich mit einem Nein zu den Anleihen durchgesetzt.
Es gibt Themen, die in Deutschland immer wieder aufs Neue emotional diskutiert werden. Die Debatte um ein Tempolimit auf Autobahnen auf 130 Kilometer pro Stunde gehört da sicherlich dazu. Die Grünen haben heute erneut diesen Vorstoß im Bundestag unternommen und dabei nicht nur mit Umweltaspekten argumentiert. Der Antrag fand keine Mehrheit, doch es scheint klar, dass das nicht die letzte Abstimmung darüber gewesen sein dürfte. Dieter Nürnberger weiß mehr.
Letztlich war das Abstimmungsergebnis wenig überraschend. Mit einer großen Mehrheit von 498 zu 126 Stimmen wurde im Bundestag der grüne Vorstoß für ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen abgelehnt. Die Grünen hatten damit gerechnet und doch wollten sie die Bundesregierung vorführen, ihr, eingebettet in die gegenwärtige Debatte über Klimaschutz im Verkehrsbereich, ein unzureichendes Engagement vorwerfen. Cem Özdemir, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, begründete den grünen Antrag.
Dagegen haben Sie einen quasi religiösen Eifer, den Sie beim Thema Tempolimit ablegen, anstatt endlich dafür zu sorgen, dass wir sofort und umsonst Klimagase einsparen, indem wir endlich den deutschen Sonderweg beenden beim Thema Nein zum Tempolimit.
Deutschland ist das einzige Land in der EU, in dem es kein Tempolimit gibt. Die Grünen argumentierten mit internationalen Studien und auch Erfahrungen. Seit 2002 gelte beispielsweise auf einer Teilstrecke zwischen Berlin und Hamburg Tempo 130. Und seitdem seien Unfälle und hierbei getötete Verkehrsteilnehmer zurückgegangen, die Verletztenzahl sogar annähernd halbiert worden. Für die Regierungsfraktionen verwies der CDU-Verkehrsexperte Gero Stohr-Johann darauf, dass 60% der Verkehrstoten auf Landstraßen registriert würden. Deutsche Autobahnen seien sicher.
Das deutsche Straßensystem, Autobahn, ist auf hohe Geschwindigkeit und hohe, nenne ich auch 130, 150, ausgelegt. Das ist nicht vergleichbar mit Zypern, wo sie 100 fahren dürfen und jeder dort 120 fährt, weil er weiß, er wird ja sowieso nicht kontrolliert.
Das Tempolimit ist ein Dauerthema. In der heutigen Bundestagsdebatte waren deshalb viele altbekannte Argumente zu hören. Die AfD spricht beispielsweise ohnehin von einer ideologischen Verkehrswende. Die Bürger sollten umerzogen werden, so der Abgeordnete Wolfgang Wiele.
Man erkennt das Muster. Jedes Jahr hat es ein neues Umweltthema, das in hysterischer Weise hochgepeitscht wird.
Uneinigkeit gab es vor allem hinsichtlich der ökologischen Auswirkungen eines Tempolimits. Es bringe zu wenig an Schadstoffreduzierungen in der Luft, war von vielen Abgeordneten zu hören. Doch Experten widersprechen. So hat das Öko-Institut 2018 konkret nachgerechnet. Tenor, es lohne sich. Ruth Blank ist Mobilitätsexpertin des Instituts.
Wir haben berechnet, dass das 1 bis 2 Millionen Tonnen im Jahr bringen würde. Das entspricht 1 bis 2% der Pkw-Emissionen in Deutschland. Also es ist gar nicht so wenig. Wir haben auch ausgerechnet, was die Kaufprämie für Elektroautos bringt. Und zwar sind wir da in 2020 auf so einen Wert von 0,1 Millionen Tonnen gekommen.
Unterstützung erfuhr der grüne Antrag lediglich durch die Fraktion der Linken. Durch die heute klare Abweisung des grünen Antrags steht fest, dass es vorerst kein übergeordnetes Tempolimit auf Autobahnen geben wird. Doch die gesellschaftliche Debatte darüber wird wohl weitergehen. Denn stets hat sich eine Mehrheit der Bundesbürger, zumindest in Umfragen, dafür ausgesprochen.
Dieter Nürnberger berichtete. Das Entsetzen und die Trauer nach dem rechtsextremen Anschlag vergangene Woche in Halle an der Saale ist bei vielen Menschen noch lange nicht abgeklungen. Ebenso wie die Frage, ob jüdische Einrichtungen in Deutschland ausreichend geschützt werden. All das war heute eines der Themen im Bundestag. Antisemitismus soll demnach in Zukunft effektiver begegnet werden. Und im Blickpunkt stand bei diesem Thema in mehrfacher Hinsicht erneut die AfD. Darüber berichtet Wladimir Balzer.
Es war ein Thema, das die Abgeordneten heute sehr bewegt hat, schon vor der eigentlichen Debatte. Heute Morgen zur Eröffnung dieses Sitzungstages erhob sich der Bundestag in Erinnerung an die Opfer des Anschlags und als Zeichen der Verbundenheit mit Juden in Deutschland. Darauf folgte die Eröffnungsrede des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble.
Wir trauern um die Toten. Dass noch in Twitter-Reaktionen auf diese vom Judenhass getriebene Tat weiter mit Ab- und Ausgrenzung von Menschen gespielt wird, ist unerträglich. Wer das tut, stellt sich außerhalb des Grundkonsenses, auf dem unsere demokratische Ordnung beruht. Und das gilt erst recht für Mitglieder dieses Hauses.
In der Kritik vor allem der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner, Vorsitzender des Rechtsausschusses, der vom versammelten Ausschuss das Misstrauen ausgesprochen bekommen hatte, ein einmaliger Vorgang im Bundestag. Er und seine Tweets bzw. Retweets nach Halle standen im Fokus. Vor allem der Versuch, zwischen sogenannten deutschen Opfern und denen in Synagogen und Moscheen zu unterscheiden. Das muss für viele im Haus eine Grenze überschritten haben, das wurde deutlich. SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich sagte, der Feind steht rechts und bezog sich damit auf die Reichstagsdebatte 1922 nach der Ermordung von Walter Rathenau. Die AfD, so sagte er, befördere rechte Gewalt, womit er auch nicht allein stand.
Vielleicht hat auch der Täter alleine gehandelt. Aber er wird getragen von einem System der Hetze, des Chauvinismus und des Rechtsextremismus. Und die AfD ist Teil dieses Systems.
Während der eigentlichen Debatte hatte AfD-Mann Brandner nicht gesprochen, aber dafür dann am Nachmittag das Plenum mit einer persönlichen Erklärung überrascht, für die die übliche Tagesordnung unterbrochen wurde. Auslöser soll ein Gespräch mit dem Bundestagspräsidenten gewesen sein.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist ja seit einigen Tagen hat die Angelegenheit um einen Retweet von mir eine Intensität entfaltet, die ich am Anfang und auch bis vor kurzem nicht so absehen konnte.
Er habe nie die Meinung des Tweets geteilt, den er auf seinem Account weitergeleitet hatte.
Da möchte ich hier klarstellen, dass ich es bedauere, dass es so aufgefasst wurde und ich mich dafür entschuldige, wenn sich Leute durch den Retweet von mir, dass sich Menschen dadurch angegriffen oder schlecht behandelt gefühlt hätten. Das war mir wichtig, das nochmal zu sagen. Es tut mir leid, insoweit diesen Tweet retweetet zu haben mit diesen Folgen.
Zuvor hatte Bundesinnenminister Seehofer ein ganzes Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus angekündigt. Dazu gehören eine Stärkung von Bundesverfassungsschutz und Bundeskriminalamt.
Wir brauchen bei der rechtsextremen Szene und ihrer Bekämpfung die gleichen Einheiten, wie wir sie beim islamistischen Terror aufgebaut haben über die Jahre. Und das geht nur mit zusätzlichem Personal, ich sage hier mal von einigen hundert Stellen.
Außerdem unterstützt er SPD-Justizministerin Christine Lambrecht darin, Internetplattformen zu verpflichten, Morddrohungen und Volksverhetzungen an die Strafverfolgungsbehörden zu melden. Seehofer will generell mehr Schutz für jüdische Einrichtungen und will sich dazu mit den Landesinnenministerien beraten. Er betonte, Kompetenzgerangel auf diesem Gebiet überwinden zu wollen und Bund und Land gemeinsam agieren zu lassen. Außerdem will er das Verbot rechtsextremer Vereine stärker vorantreiben und mit Blick auf das Familienministerium von Franziska Giffey von der SPD auch die Präventionsprogramme stärken. Er nahm das Wort Demokratiefördergesetz nicht in den Mund, das taten dafür andere, SPD, Grüne, Linke. Von denen hieß es, das lange diskutierte Gesetz müsse nun Wirklichkeit werden. Die Chancen dafür scheinen tatsächlich besser zu stehen, zumal sich die meisten Redner einig waren, Fördergelder für Demokratieinitiativen nicht weiter zu kürzen. Darauf bezog sich auch Petra Sitte von den Linken.
Es ist kein sicherheitspolitisches, es ist kein innenpolitisches Thema, es ist ein gesellschaftspolitisches Thema.
Im Zentrum der Angriffe immer wieder die AfD. Für sie sprachen Beatrix von Storch und der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland, der sich explizit von den Bemerkungen seines Freundes, wie er sagte, Stefan Brandner, nicht distanzieren wollte, sondern vor allem über Gewaltakte sprach, die von Geflüchteten oder Einwanderern mit muslimischem oder arabischem Hintergrund ausgegangen seien. Und er sagte:
Man kann nüchtern feststellen, dass es seit der Ausrufung der Willkommenskultur 2015 zu einer gewaltigen Radikalisierung und Spaltung der gesamten Gesellschaft gekommen ist.
Seine Fraktionskollegin Beatrix von Storch vermied ebenfalls jede Selbstkritik und verwies auf Antisemitismus von links sowie Judenfeindlichkeit, die sie in der arabischen Welt verortet. Von mehr Schutz für jüdische Einrichtungen, Stärkung der Sicherheitsbehörden oder Prävention war bei der AfD nichts zu vernehmen.
Aus unserem Hauptstadtstudio ein Bericht von Wladimir Balzer. Und was jetzt noch fehlt, ist der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Und die hat Josephine Schulz für uns dabei.
Das dominierende Thema in den Kommentaren ist der Brexit-Vertrag, auf den sich die EU und Großbritannien geeinigt haben. Die Taz aus Berlin lobt, London und Brüssel haben das Unmögliche möglich gemacht. Es gibt nun eine zwar komplexe, aber von beiden Seiten akzeptierte Lösung, die zumindest auf dem Papier einen pünktlichen Brexit möglich macht und damit ein zutiefst destruktives Kapitel der britischen Politik und der britisch-europäischen Beziehungen beendet. Pragmatismus und gegenseitiges Vertrauen haben am Ende die Oberhand behalten. In Brüssel, in London, in Dublin. Auch die Allgemeine Zeitung aus Mainz äußert sich optimistisch. Der Deal hat zumindest das Zeug dazu, eine politische Dynamik zu entfalten. Falls diese nicht ausreicht, greift immer noch der Beschluss des Unterhauses, dass Johnson doch noch eine Fristverlängerung bei der EU beantragen muss. Mag sein, dass der Schwebezustand beim Brexit noch nicht überwunden ist. Der harte Brexit aber ist wohl abgewehrt. Und das ist nicht weniger als ein Hurra wert. Für die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe ist dagegen sicher: Am Samstag, wenn es zur entscheidenden Abstimmung im Unterhaus kommt, wird es eng. Sehr, sehr eng. Aber wer weiß, vielleicht klappt es diesmal, weil die Angst vor einem No-Deal, einem ungeregelten Austritt aus der EU mit all seinen katastrophalen wirtschaftlichen und politischen Folgen mittlerweile so groß ist. Die Neue Osnabrücker Zeitung wendet sich direkt an die britischen Abgeordneten. Bei allem Verständnis für Zweifler, die Zeiten, immer neue Wolten zu drehen, sind vorbei. Daher reißt euch zusammen, sagt Ja zu diesem Deal. Für das Straubinger Tagblatt steht fest, das Abkommen nützt in erster Linie Boris Johnson. Der britische Premierminister hat die Gemeinschaft endlich dort, wo er sie haben wollte. Sie ist auf ihn zugegangen, sodass er sich nun zu Hause als derjenige präsentieren kann, der den Brexit durchzieht und sogar einen Deal vorweisen kann. Welch ein Geschenk für einen Politiker, der längst in den Wahlkampfmodus gewechselt ist. Der Weser-Kurier aus Bremen äußert sich zur Debatte um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Autofahrer wollen nicht durch ein generelles Tempolimit bevormundet werden. Welcher Bereich unseres Lebens soll überhaupt noch ohne Verbote auskommen? Seitdem fast alles unter dem beinahe militanten Deckmantel Klimaschutz daherkommt, scheint man einiges nicht mehr offen aussprechen zu dürfen, ohne sich gleich im Orkan der Widerrede wiederzufinden. Es sollte langsam deutlich werden, dass Umweltschutz bei vielen Menschen besser funktioniert, wenn dieser mit Spaß und Vergnügen statt mit Verboten und Gängelei verbunden ist. Die Zeitung Neues Deutschland aus Berlin ist da ganz anderer Meinung. Als ob es darum ginge, den Bürgern die Bewegungsfreiheit einzuschränken oder ihnen das Auto wegzunehmen. Nein, jeder darf mit seinem Auto fahren, wohin er will, halt nur etwas langsamer. Dass daran das Land nicht zugrunde gehen wird, kann man getrost glauben. Ist bisher nämlich noch in keinem von denen passiert, die ein Tempolimit haben. Und das sind zum Beispiel in Europa alle anderen.